Hallo und herzlich willkommen zu einer Zwara-Konferenz Spezial. Mein Name ist Harald Brandl und ich freue mich, heute mit Robert Schäfer einen sehr spannenden Gast begrüßen zu dürfen. Er war Geschäftsführer bei 1860 München, Dynamo Dresden und Hannover 96, außerdem Vorstandsvorsitzender von Fortuna Düsseldorf und Aufsichtsratsmitglied der Deutschen Fußballliga. Inzwischen ist er CEO von RTC Management und Sports und mit diesem Unternehmen ist er im Sommer bei der Kapfenberger Sportvereinigung 1919 eingestiegen. Warum und wie Robert Schäfer den Fußball transformieren will, was das alles mit dem Kapfenberger Falkenhorst zu tun hat und wie er als Deutscher die österreichischen Fußballstrukturen erlebt, wird er uns in den kommenden Minuten erklären.
Kann ich loslegen?
Kann ich los, das ist
nicht. Ja, legt, oder?
Das heißt, probieren wir es.
Ich schau A.
Liga 2.
Warte, wie nochmal?
Mein Gott.
Sagt ihr mir?
Ich schau A.
Liga 2.
Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir sogar das gar nicht an.
Herzlich willkommen, Robert Schäfer.
Vielen Dank.
Nimm uns bitte mal ganz am Anfang mit. Wie bist du eigentlich dorthin gekommen, wo du jetzt bist?
Also ich habe am Anfang bei einem Sportvermarkter begonnen, also bei jemandem, der Sponsoren sucht für Vereine. Das war damals IMG in Deutschland, beim TSV 1860 München. Und dann, wie es so oft bei Traditionsvereinen manchmal ist, kommt eine Krise und es gibt großes Chaos und wirtschaftliche Probleme. Und in der Phase bin ich dann Geschäftsführer geworden vom Verein. Habe dann mit vielen zusammen daran gearbeitet, den Verein wieder in ruhigere Fahrwasser zu kriegen. Ob das gelungen ist, da gehen bei 1860 die Meinungen manchmal ein bisschen aus dem Durcheinander. Aber wir haben zumindest den Verein erhalten, so wie er als Verein gegründet wurde und haben so eine Grundlage gelegt. Und dann bin ich in den Verein geblieben, bin weiter Geschäftsführer geblieben bei Dynamo Dresden, dann bei Fortuna Düsseldorf und dann bei Hannover 96 und bin im Fußball immer treu geblieben. War mein erster Sport, war mein am Dorfverein sozusagen meine erste sportliche Betätigung. Für einen Profi hat es nie gereicht, aber leidenschaftlicher Fan bin ich immer gewesen und habe dann irgendwann gemerkt, dass ich, wenn ich die Chance dazu habe, es ein bisschen mitgestalten kann. Wir haben dann mit Fans zusammen viele Themen gelöst. Da gab es Initiativen, 12-12 hieß es damals. Da ging es darum, dass der Fußball selber Regelungen trifft, um politische Regelungen zuvorzukommen, beim Thema Sicherheit, beim Thema Fanausschreitung, da haben wir gute Lösungen gefunden und das hat unheimlichen Spaß gemacht und hat mich dann dazu gebracht, letztlich auch den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen nach den Vereinen, weil ich glaube, dass es viele Dinge gibt, die sich im Fußball ändern sollten, ändern können und wenn man mit vielen Menschen aus dem Fußball spricht, dann sagen einem viele, wenn ich mal könnte, wie ich wollte, aber ich kann nicht, weil Zwang A, B, C, D besteht. Dann habe ich immer gedacht, vielleicht geht das aber, wenn sich wirklich alle einig sind, das umzusetzen und daran arbeiten wir. Und das ist sehr spannend.
Erklär mal ein bisschen genauer die Struktur und die Idee hinter RTC.
Genau. Also wir sind eine Firma, die dazu da ist, praktisch den modernen Fußball, wie wir ihn uns vorstellen, hinzubringen. Das hat viel mit Teilhabe zu tun der Menschen. Das hat nichts mit Überkommerzialisierung zu tun, sondern eher damit, wie kann moderne Technik eingesetzt werden? Wie kann ein Verein digitaler werden? Wie kann aber auch ein Verein divers werden? Sowohl in der Führung als auch im Sport. Wie können alle Menschen daran teilhaben? Jetzt nicht nur das aufs Geschlecht bezogen. Wie kann ein Verein nachhaltig sein? Ökologisch, aber eben auch ökonomisch, weil wir genug Vereine sehen, wo überinvestiert wird, die 150% ihres Umsatzes für Spieler ausgeben, wo man sich dann fragt, also was ist mit dem Rest und wie kommt man überhaupt auf 150%? Und das sozusagen in eine Balance zu bringen, ist, glaube ich, wichtig, weil heutzutage nehmen Menschen an Dingen teil, sehr gerne, die ganze Zeit über ihr Handy, 24/7, aber es muss authentisch sein, es muss ehrlich sein und es muss darauf ausgerichtet sein, langfristig zu überdauern. Und ich sehe ein paar Punkte im Fußball, die in eine andere Richtung laufen. Und ich glaube aber, das geht zusammen. Also, dass man der heutigen Zeit einen Fußball entgegenstellen kann, der modern ist und trotzdem Spaß macht. Das ist jetzt alles ziemlich groß, aber letztlich ist es das, woran wir arbeiten. Und das natürlich dann runtergebrochen im ganz Kleinen dürfen wir jetzt umsetzen und sind dazu beauftragt worden. Und unser Auftrag besteht darin, richtig operativ mit anpacken, Ärmel hochkrempeln und Kapfenberg erfolgreich machen, über eine gewisse Zeit, die es eben braucht, nach diesen Bereichen, die ich gerade aufgezählt habe.
Das heißt, ihr habt euch gedacht, um all diese Dinge, die du aufgezählt hast, umzusetzen, brauchen Vereine Hilfe von außen.
Ja, weil manchmal ist es, wenn man in einem Verein drin ist, das kenne ich jetzt selber aus eigener Erfahrung, da sind Zwänge da, da sind zum Teil auch Befindlichkeiten oder Abhängigkeiten da und man traut sich dann vielleicht gar nicht mehr zu sagen, was man sagen müsste, damit wirklich was vorangeht. Und um das zu ermöglichen, ist es, glaube ich, einfacher, wenn man von außen kommt und wenn man auch vermitteln kann, dass man weiß, wovon man spricht, weil das ist oft natürlich leicht dahergesagt. Man muss sich in die einzelne Situation, in die einzelne Person reindenken und dann das Verständnis aufbringen, die Empathie, um dann aber auch zu sagen, gewisse Sachen müssen sich einfach ändern, weil sonst wird der Fußball die Akzeptanz, die er jetzt momentan hat, nicht mehr in dem Maß haben.
Ist da nicht grundsätzlich dann auch einmal eine gewisse Abwehrhaltung von Vereinen da, wenn die sagen, so, jetzt kommen die von außen und erklären uns einmal, wie wir unseren Job zu tun haben?
Ja, das ist so. Was wir aber festgestellt haben, ist eigentlich, dass schon nach den ersten Gesprächen das passiert, was ich gerade beschrieben habe, dass die Menschen aufmachen und sagen, ja, wenn ich mal wollte, wie ich könnte. Und eigentlich geht es dann darum, die guten Ideen, die zum Teil auch schon da sind, zu ermöglichen und den Menschen die Chance zu geben, sie umzusetzen. Und das ist ein schönes Gefühl, weil man sieht, dass die Grundrichtung da ist und manchmal aber eben der Zwang ist, der Sport will das nicht oder der Aufsichtsrat will das nicht oder die Fans wollen das nicht. Und wenn man dann in die Gespräche eintaucht, merkt man, dass eigentlich alle das Gleiche wollen, vielleicht ein paar Ängste haben, aber wenn man das ausschließt und da eben vermitteln kann, dass das dazu führt, dass am Ende was Besseres bei rauskommt.
Wie kann ich mir diese erste Kontaktaufnahme zu den Kapfenbergern vorstellen? Ihr werdet jetzt wahrscheinlich nicht in München gesessen sein und euch gedacht haben, Kapfenberg ist genau der Verein, wo wir das umsetzen wollen, oder?
Na, tatsächlich sind wir ja beauftragt worden von der Panna Football Partners, uns Gedanken darüber zu machen, welches ein Verein wäre, der sich so gestalten lässt oder der in die Zukunft geführt werden könnte. Und wir haben uns schon genau überlegt, welches Land das ist. Wir haben uns genau überlegt, welche Liga das sein könnte und haben dann überlegt, welcher Verein bringt das mit, was man eigentlich braucht, um erfolgreich zu sein. Und das ist natürlich ein Nachwuchsleistungszentrum oder eine Akademie. Das ist eine Stabilität, die hat der KSV über viele Jahrzehnte mit dem Präsidenten Erwin Fuchs gehabt. Und das ist auch ein Umfeld und eine Stadt, die natürlich einerseits eine Sportbegeisterung hat, andererseits aber auch mit der Stadt einen Unterstützer hat, der den Wert im Fußball sieht. Das ist in Kapfenberg besonders stark, weil das Stadion und alles, was darum rum ist, ist städtisch und wird von der Stadt gefördert. Und das ist ein ganz großes Argument, dass man das sozusagen nutzen kann. Dann gab es die Kontaktaufnahme und wir haben festgestellt, dass es da viele gleiche Überzeugungen gibt und den Wunsch auch gibt, vielleicht ein nächstes Kapitel mit aufzuschlagen, aber auf der Basis natürlich dessen, was in Kapfenberg geschaffen wurde. Und das ist eben neben der Tradition die Punkte, die ich gerade auch aufgezählt habe.
Fangen wir mal weiter vorne an, du hast diese Kriterien angesprochen. Warum seid ihr dann zum Beispiel auf Österreich gekommen? Warum habt ihr gesagt, okay, Österreich ist das Land und ein Zweitligist in Österreich wäre ideal? Wie kann man sich diese Suche und die Kriterien vorstellen?
Also die Idee besteht ja darin, dass wir etwas entwickeln wollen. Und eine Entwicklung findet meistens mit jungen Menschen statt, sowohl auf dem Platz als auch abseits des Platzes. Und was wir in Österreich, gerade in der Liga 2, sehen, ist, dass es eine extrem gute Schule ist für junge Spieler, die Erfahrung sammeln können, die sie in anderen Vereinen in Deutschland zum Beispiel gar nicht mehr zu der Zeit schon bekommen. Weil gar nicht man sagen würde, na, das ist noch nicht so weit, das ist so der Hauptsatz im Sport, ne? Der ist noch nicht so weit, das hat schon viele Karrieren beendet und andere verzögert unnötig. Aber in Österreich wird man eingesetzt. Ich glaube, Kapfenberg ist natürlich das Paradebeispiel für den jüngsten Einsatz eines Spielers der Geschichte mit 15 Jahren und der auch gestern noch getroffen hat.
Michi Gregoritsch.
Genau. Ja. Und das ist eine Kultur, die nicht nur in Kapfenberg, sondern in der ganzen Liga 2 ist, die uns natürlich überzeugt hat, dass wir hier Talente die Entwicklungschancen geben können. Dazu kommt, dass wir glauben, dass die Liga, wenn man dann sportlichen Erfolg hat, natürlich auch in der ersten Liga viele positive Eigenschaften hat, die auch wieder einen nächsten Schritt bedeuten können für Spieler und für den Verein. Und ich glaube, dass noch auch Potenzial da ist, um mit den Themen, die wir besetzen wollen, also Diversität, Digitales, Nachhaltigkeit und Teilhabe, dass man da auch in der Liga 2 noch einen Unterschied machen kann. In manchen Märkten ist das vielleicht auch schon passiert oder übersättigt. Mhm. Und ich glaube, hier können wir da noch einen Unterschied machen. Und so sind wir darauf gekommen.
Das heißt, ihr seid dann auf die Kaffenberger zugegangen und habt gesagt, wir hätten da eine Idee.
Genau, man kennt sich natürlich im Markt ein bisschen aus und weiß, dass es da vielleicht auch ein Interesse gibt. Und dann kommt man so zusammen und diskutiert das. Das haben wir über einen längeren Zeitraum gemacht und sind dann zusammengekommen und freuen uns jetzt, dass wir zusammen Gas geben können, um die Falken erfolgreich zu machen.
Ganz ehrlich, war Kaffenberg der erste Verein, den ihr angesprochen habt?
Nee, war es nicht. Aber es war auf jeden Fall der Beste, den wir angesprochen haben.
Das musst du jetzt sagen.
Nee, wirklich, weil also wenn ich mir das angucke, welche Vereine wir uns angeschaut haben, das gesamte Setup, das Gesamtspiel sozusagen oder das Ensemble, was wir da haben, ist einfach für die Art, wie wir es entwickeln wollen, einfach sehr gut.
Kannst du ganz kurz die Struktur erklären mit Banner Football Partners? Mit RTC, du hast einen offiziellen Posten auch beim KSV. Wie setzt sich das konkret zusammen?
Genau, also die Panna Football Partners ist sozusagen der Partner, der das initiiert hat. Der hat uns dann beauftragt, eben mit der Umsetzung, also sprich des Operativen, dass wir diese Themen, die ich angesprochen habe, eben umsetzen wollen. Und genau, und das ist die Konstellation. Die Umsetzung funktioniert dann eben auch nur, wenn man wirklich in den Verein reingeht und da auch Verantwortung übernimmt. Und das habe ich dann getan, indem ich dann ins Amt gegangen bin und mit meinen Kollegen die Themen umsetze. Mhm.
Fließt da Geld? In irgendeiner Richtung?
Also nur, wenn wir Erfolg haben. Also wir werden, also einerseits wird abgesichert, ne? Also falls es zu Verlusten kommt. Mhm. Andererseits, wenn Erfolg kommt und wirtschaftlicher Erfolg da ist, der immer über das hinausgeht, was der Verein für sich benötigt, dann fließt auch was zurück. Mhm. Aber es geht im Wesentlichen darum, dass eine Absicherung stattfindet. Also es handelt sich jetzt nicht darum, dass wir auf einmal unbegrenzte Mittel haben und jetzt sozusagen das keine Rolle spielt, weil es eben auch nicht unser Konzept ist, sondern wir wollen eben wirtschaftlich nachhaltig agieren und das heißt, dass der Verein sich selber tragen kann, Gewinne erwirtschaftet, das ist dann so, irgendwann muss man das mal machen, obwohl im Fußball man ja oft hört, dass wenn man abgestiegen ist, kann man keine Gewinne machen, weil man wieder aufsteigen muss und wenn man drin ist, kann man keine Gewinne machen, damit man drin bleibt und wenn man dann nach Europa kommt, dann kann man immer noch keine Gewinne machen, weil man da drin bleiben muss. Also es gibt immer eine Erklärung und wir wollen möglichst schnell das erreichen, weil nur dann kann ein Verein wirklich langfristig existieren und erfolgreich sein.
Wie lange soll diese Partnerschaft laufen? Gibt es irgendwie?
Gibt es kein Ende. Also es ist erstmal, wir haben es aufgesetzt und es ist nicht bestimmt, wann die ein Ende hat.
Ist das Ziel, weiteren Vereinen jetzt schon unter die Arme zu greifen als RTC?
Also ich muss sagen, wir haben erstmal beide Hände damit voll zu tun, dass wir das jetzt umsetzen, was wir uns vorgenommen haben, weil es ja auch durchaus eine Bandbreite ist. Wir merken jetzt so die ersten Erfolge, die wir erreichen können und von daher konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf Kaffenberg.
Hast du irgendeinen Bezug zu Kaffenberg gehabt davor, in deinem, ich sage jetzt einmal, Leben vor der Selbstständigkeit?
Nee, hatte ich nicht. Natürlich zu Österreich. Verschiedenseitig. Ich habe in Österreich geheiratet. Ich habe eine Deutsche allerdings. War natürlich immer gerne in Österreich, aber hatte zu Kaffenberg selber noch keinen Bezug.
Schon mal den Falkentanz getanzt selbst?
Heimlich zu Hause, aber noch nicht sozusagen vor der Kamera. Aber ich kann mir vorstellen, die Mannschaft wird sich da irgendwas ausdenken, dass das wahrscheinlich auch mal irgendwann passieren muss.
Sehr gut. Was sind jetzt die Pläne mit Kapfenberg? Ich glaube, das Ziel ist, in der kommenden Saison auch um den Aufstieg einmal mitzuspielen, oder?
Ja, wir müssen ja auch gucken, wo wir herkommen. Ne? Also wir haben in der letzten Saison, ich würde mal sagen, auf der letzten Rille den Klassenerhalt geschafft. Und in den letzten Jahren war das ja öfter mal der Fall. Das heißt, was wir im ersten Schritt jetzt machen wollen, wir wollen erstmal eine Basis legen, um eine Mannschaft zusammenzustellen, die dann irgendwann um den Aufstieg mitspielen kann. Wir haben einen tollen Trainer gefunden, Ismail Atalan, der das sehr akribisch, sehr fleißig angeht und einen klaren Plan hat, wie er die Mannschaft spielen lassen will und wie er auch junge Spieler entwickelt. Und ich glaube, es ist der erste Trainer, der von sich aus gesagt hat, wenn man im Budget sieht, dass man noch einen gestandenen Spieler holen kann, gesagt hat, den möchte ich nicht, sondern ich möchte auf die jungen Spieler setzen, die ich hier gesehen habe. Das verdient erstmal allergrößten Respekt und der Saisonstart ist für uns total zufriedenstellend und wir haben im Kader 14 Spieler, die eine eigene Akademie-Vergangenheit haben. Wir haben praktisch in jedem Spiel wieder NLZ-Spieler eingesetzt und haben es auch extra so gemacht, dass der Kader freie Plätze auch für sie hat. Das heißt, die Struktur ist schon so angelegt, dass die Jungen zum Spielen kommen. Und dass das so umgesetzt wird, freut mich total und ist eben den Spielern natürlich zuallererst zu verdanken, die da tolle Leistungen bringen. Und natürlich auch dem Trainerstab. Und dass das so gut funktioniert hat, wie es hätte, könnte man jetzt sagen, das haben wir uns alles ausgedacht. Aber tatsächlich, dass das so geklappt hat, ist auch für uns überraschend. Und wir wollen das natürlich weitergehen. Und wir spielen Fußball, um zu gewinnen. Und wenn wir ganz oft gewinnen, dann wird das auch reichen. Aber ich sage mal, da sind auch andere gute Mannschaften in der Liga. Und wir werden versuchen, eine gute Rolle zu spielen. Aber so wie die Mannschaft das jetzt bis jetzt macht, ist das à la Bonheur und wirklich, wirklich toll, wie die Jungen sich da reinbringen. Und wir sehen praktisch von Spiel zu Spiel auch eine Entwicklung. Ne? Und das ist eigentlich das, worum es geht. Und dann haben wir uns einen Zeitraum gesetzt von 3 Jahren, wo wir dann unsere Ziele erreicht haben wollen. Und ja, so ist das angelegt.
Was du vorher angesprochen hast, ist ja tatsächlich ungewöhnlich im heutigen Profigeschäft, weil jeder will irgendwie seine eigenen Spieler fördern, aber füllt halt dann doch noch irgendwie den Kader mit Kaderspieler 17, 18, 19 auf. Da braucht es dann schon eben auch Mut und das Commitment des ganzen Vereins, oder? Um zu sagen, okay, wir wollen diesen Jungen die Chance geben und sie kriegen sie dann zwangsläufig.
Genau, und also es geht eben auch darum, letztlich ist es natürlich aus verschiedenen Gründen gut, deswegen sagt ja auch jeder Verein, ich setze auf die Jugend. Ne? Also im Endeffekt, wenn man sich den Kader dann anguckt, fragt man sich, wie willst du bei 35 Spielern im Kader noch auf die Jugend setzen? Bei uns ist das anders, der Kader ist limitiert und es ist das Konzept und wir bewerten das vielleicht auch ein bisschen anders, weil wenn wir zum Beispiel gegen Liefering verlieren, weil wir, ich glaube, 12 Kranke hatten oder sowas, Ausfälle, das kann keine Mannschaft der Welt kompensieren oder kein Kader der Welt kompensieren. Da ging es uns aber darum, wie schlagen wir uns? Und das war eine ganz tolle Leistung. Das war für mich eines der besten Spiele, die wir gemacht haben, weil wir Spieler eingesetzt haben, die am Abend vorher erfahren haben, dass sie im Kader waren und noch nie im Kader waren und dann 40 Minuten gespielt haben. Oder wir bereits jetzt schon Jugendspieler haben, die eigentlich fast jedes Spiel eingesetzt wurden. Und was die für Sprünge machen in der Entwicklung, sieht man im Spiel. Und das ist eigentlich genau das, was wir wollen, was wir suchen. Und von daher ist das Commitment, aber eben auch von allen im Verein. Und das ist diese Einheit, die ich meinte, die wichtig ist.
Gibt es da bestimmte KPIs, an denen ihr euch messen lassen wollt, die ihr auch vor Saisonbeginn vielleicht schon definiert habt? Das Durchschnittsalter soll über die Saison hinweg nicht mehr als 24 Jahre sein. Wir wollen x Spieler in der zweiten Liga debütieren lassen. Gibt es sowas?
Also die Vorgaben gehen natürlich an den Sport nur bis zu einem gewissen Rahmen, weil der Sport natürlich eine Freiheit braucht, auf wo er handelt. Ne? Also es kann auch sein, dass ein Spiel mal kein Junge eingewechselt wird, weil es einfach die Spielsituation bedarf und die Flexibilität brauchen wir auch. Ne? Die müssen wir dem Trainer auch geben. Ich finde, in der Liga 2 gibt es einen schönen KPI, das ist der Österreicher Topf. Der hat, finde ich, sehr viel Sinn und das ist eine sehr gute Regelung. Und ich glaube, da stehen wir ganz gut. Und wenn wir solche Regelungen sehen, dann sind wir auf Spur. Und ich glaube auch, in der Bewertung ist es jetzt gar nicht nur, wie viel, sondern auch wie gespielt wird und wie die Entwicklung ist und ob eine Entwicklung stattfindet. Und das passiert, weil der Trainer eben den Spielern auch mit seiner Idee vom Fußball ein Rüstzeug an die Hand gibt und Lösungen an die Hand gibt, wie sie in gewissen Situationen sich auch verhalten können. Und die Sicherheit, die brauchst du ja. Ne? Wenn du im Fußball wirst du immer, wenn du eine Sicherheit hast und ein Selbstbewusstsein hast, wirst du immer automatisch besser spielen, mutiger spielen, den Zweikampf suchen, den Pass spielen. Und das hat der Trainer unserer Mannschaft vermittelt. Und wenn die Spieler das weiter annehmen, dann wird die Entwicklung auch so weiter positiv gehen. Und das ist eigentlich ein KPI für mich, dass ich sehe, wie die Spieler sich entwickeln, wie unsere sportlichen Verantwortlichen zufrieden damit sind, aber auch, wie die weitere Entwicklung stattfindet. Ne? Also ich sehe zwar, dass auf transfermarkt.de unsere Bewertungen steigen, aber das ist jetzt nicht ein KPI, den wir heranziehen.
Weil du den Österreicher darauf angesprochen hast, das gibt ja vor allem unter den Bundesligisten derzeit eine relativ rege Diskussion, ob der noch zeitgemäß ist. Die Top-Vereine verzichten inzwischen darauf. Sollte der abgeschafft werden, wäre die zweite Liga oft, wie so oft, nur Passagier. Wie denkst du darüber?
Also ich denke, dass es auch im Interesse einer ersten Liga ist, dass diese Spielpraxis kommt. Und es gibt im Fußball nichts, was Spielpraxis ersetzen kann. Spieler müssen in Spielsituationen sich befinden, das ist nicht durch Training zu ersetzen. Von daher glaube ich, das ist eine sehr gute Regelung. Ich glaube auch nicht, dass da der ersten Liga dadurch irgendwas fehlt, sondern ich glaube im Gegenteil, da werden Spieler entwickelt, die für sie interessant sind, direkt vor der Haustür. Und ich glaube, das ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Von daher würde ich immer dafür werben, das aufrechtzuerhalten, vielleicht sogar auszubauen. Und diejenigen, die glauben, dass sie darauf verzichten können, denen steht das ja frei, so zu handeln. Aber diejenigen zu fördern, die sagen, wir wollen das als unsere Idee übernehmen und auch leben, das finde ich ist eine sehr, sehr schlaue Investition in die Zukunft.
Und für viele Vereine, die jetzt nicht das allzu große Budget haben, ja, durchaus auch überlebenswichtig, das Geld aus dem Österreicher Topf, oder?
Absolut. Also das ist, ich sag mal, die Liga 2 wird natürlich durch euch super gecovert und übertragen. Aber es ist natürlich auch eine Sache von Einnahmen. Und wenn ich so weiß, dass das direkt belohnt wird, ist das eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Mhm. Ja? Also das ist von daher ein gutes System, finde ich.
Mhm. Bleiben wir ganz kurz bei eurer Akademie. Die ist sehr schön, ist eines der Prunkstücke des Vereins. Wie siehst du die Akademienlandschaft in Österreich allgemein? Wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit eine Akademiereform gehabt, wo erst diese zweite Leistungsstufe eingeführt worden ist, wo eben auch Kaffenberg dabei ist. Ist das sinnvoll, so wie es aktuell aufgestellt ist, auch mit diesen Kriterien, die man braucht, um dann in die Erstklassigkeit aufsteigen zu können?
Also ich finde ja, ich würde vielleicht einen Punkt dazufügen. Man kann auch in Jugend überinvestieren. Und ich finde, das ist in Deutschland zum gewissen Grad passiert. Also wir haben Nachwuchsleistungszentren gebaut, die sich zum Teil überhaupt nicht mehr im Verhältnis zu dem befinden, was Aufwand, Herstellungskosten, laufende Betriebskosten angeht, zu dem, was es den Spielern und was es auch den Vereinen bringt. Ich finde es gut, wenn die Bedingungen professionell sind. Mhm. Ich glaube, das ist abgedeckt. Das können wir auch sagen. Aber es ist auch gut, wenn dir nicht alles abgenommen wird. Du brauchst nicht für alles einen Fahrdienst und du musst auch nicht eine Behandlung haben, als wärst du ein Profi. Das bist du nicht. Du bist ein Jugendspieler und du hast einen Weg vor dir. Und der Weg vor dir ist manchmal auch lang und steinig. Und er muss vielleicht auch lang und steinig sein, damit du lernst, Widerstände zu überwinden, die du später als Profi auch überwinden musst. Also wir hatten Beispiele in Deutschland, wo Jugendspieler den Moment, auf den sie hingearbeitet hatten, nämlich zur ersten Mannschaft kommen sollten. Und dann die erste Frage war, wann kommt mein Fahrdienst? Und wir gesagt haben, du fährst mit der Bahn. Du bist ein Jugendspieler. Ne? Und also diese, was ich damit sagen will, dieses Überbehütende, ist, glaube ich, für den Weg als Profi nicht unbedingt eine Hilfe. So sehr angenehm es auch in dem Moment sein mag. Aber du musst, um dich in dem Geschäft und auf dem Platz gegen gestandene Männer als 17-, 18-Jähriger durchzusetzen, musst du gewohnt sein, Widerstände zu überwinden. Und das müssen die Nachwuchsleistungszentren auch abbilden. Und ich glaube, darauf sollte man weiter achten.
Ist es mittelfristig für euch ein Ziel, mit der Akademie raufzukommen in die höchste Leistungsstufe?
Also ich muss sagen, ich finde die Akademie, so wie sie jetzt aufgestellt ist, richtig. Und auch die Talente, die wir in unserer ersten Mannschaft sehen, zeigen mir, dass wir eine gute Balance haben. Ich wüsste jetzt nicht, warum wir das ändern sollten. Man muss gucken, wie die Zeit sich entwickelt. Aber so wie das jetzt aufgesetzt ist, ist es, glaube ich, für uns ein sehr guter Mix. Mhm.
Gibt ja auch Kritiker, die der Meinung sind, dass die Akademienlandschaft in Österreich zu aufgeblasen ist inzwischen. Also ich brauche jetzt nicht erzählen, wie viele Akademien es allein in der Steiermark und im angrenzenden Burgenland gibt. Viele sagen, es werden eh kaum mehr Profispieler, sondern es werden halt Regionalliga- und Landesligaspieler produziert. Siehst du die Gefahr, dass, wie du sagst, überinvestiert wird jetzt nicht nur in den Akademien selbst, sondern auch in die Anzahl der Akademien?
Also es ist natürlich eine Frage, findet man immer genug Talente, die den Betrieb einer Akademie rechtfertigen? Und ich glaube, momentan zeigt der österreichische Fußball, und das ist, wird auch von außen, vom Ausland her ganz genau beobachtet, dass da unheimlich viel Talent nachkommt. Also dass natürlich das in der Breite auch eine Verbesserung ist und nicht jeder wird jetzt Nationalspieler, ist auch klar. Aber ich habe das Gefühl, dass es in einer Balance ist. Und die Steiermark ist ein bisschen das fußballerische Herz Österreichs, zumindest mal momentan. Und wir sehen aber auch, wie die Entwicklung bei anderen Vereinen, wir haben jetzt gegen Liefering gespielt, die waren auch 18. Und das war für unsere Jugendspieler, die wir nur noch auf dem Platz hatten, weil wir quasi alle waren ja verletzt oder krank, haben sich da gut geschlagen, aber haben eben auch gesehen, wie weit die sind, und ich glaube, dass das insgesamt leistungsfördernd ist. Und dass das jetzt, ich glaube, da lässt der Fußball an anderen Ecken auch noch Geld, wo es vielleicht weit weniger sinnvoll ist als da. Von daher würde ich sagen, das ist noch im ausgewogenen Rahmen.
Weil du Liefering ansprichst, wie findest du es, dass Zweitvertretungen oder Amateurteams in der zweiten Liga mitspielen dürfen in Österreich?
Ich muss sagen, ich sehe das auch sportlich. Wenn eine sportliche Qualifikation da ist, dann hat jeder das Recht, in einer Liga mitzuspielen. Wenn Traditionsvereine es nicht schaffen, an diesen Zweitvertretungen vorbeizuziehen, dann hat der sportliche Wettbewerb gesprochen, sozusagen. Und das finde ich jetzt nicht irgendwie ungerecht oder das musste man regeln oder so. Ich finde, der Wettbewerb ist da, den muss man sich stellen. Und bei uns ist der sportliche Wettbewerb das wichtigste Kriterium in allem, was wir tun. Und wenn es dann eben nicht mehr reicht, dann müssen wir uns mehr anstrengen und nächstes Mal es besser machen.
Du hast eingangs über finanzielle Stabilität der Vereine gesprochen. Wenn man sich die Finanzkennzahlen der, vor allem der Zweitligisten in Österreich anschaut und die Entwicklung in den vergangenen Jahren, muss man fast zu dem Schluss kommen, dass es sich nicht ausgeht, langfristig in der zweiten Liga zu spielen, weil 3/4 oder mehr der Vereine Minus schreiben.
Die Frage ist ja, bewertet man das aufgrund der Zahlen, die man aus der Vergangenheit hat und zieht daraus den Schluss, das ist so? Oder sagt man, vielleicht war die Art und Weise, wie man die Budgets aufgestellt hat oder wie man, im Wesentlichen sind es ja Ausgaben für die Mannschaft, wie man die getätigt hat, waren die vielleicht nicht richtig? Und wenn man die anders angehen würde, könnte man vielleicht zu einem anderen Ergebnis kommen. Was ich damit sagen will ist, in vielen Ligen ist es so, dass man, wenn man die Vergangenheit betrachtet, könnte man sagen, man musste in Barcelona so viel Geld ausgeben, um dahin zu kommen, wo man hingekommen ist. Es gibt aber auch andere Beispiele in Spanien, die gezeigt haben, dass man auch dreimal die Europa League gewinnen kann, indem man seine Zahlen im Griff hat und Gewinne macht. Genauso in England gibt es Vereine und in allen anderen Ländern, wo man sieht, dass es auf eine andere Art geht. Und das ist auch ein bisschen das, wofür wir antreten wollen, zu zeigen, dass es funktioniert. Ich will das nicht verurteilen, wenn andere Vereine diese Möglichkeiten haben oder diesen Weg für sich gehen wollen, ist das ihr gutes Recht und das können sie gerne machen. Ich glaube aber, dass es möglich sein kann, wenn man die Unterstützung hat, die in der Region gegeben ist und gegeben sein kann, dass man das eben hinbekommt, ohne Geld zu verlieren. Vielleicht nicht riesige Gewinne zu machen, aber ich denke, dass man es schafft, seine Ausgaben und Einnahmen im Griff zu haben. Da müssen auch wir noch hinkommen, da sind wir auch noch nicht. Aber ich glaube, dass wenn wir die Partner, die es bei uns durchaus zahlreich gibt in Kapfenberg, 15 Weltmarktführer aus dem industriellen Bereich. Wenn wir denen Angebote machen können, warum es sich lohnt, mit dem KSV zu werben oder mit dem KSV sich zu verbinden, dann können wir da eine Unterstützung bekommen und können unsere Zahlen in den Griff bekommen. Und ich glaube, das können auch andere Vereine schaffen, wenn sie denn wollen. Aber ich glaube nicht, dass es sozusagen immanent ist, dass es nur auf diese Art funktioniert, aufzusteigen oder sportlichen Erfolg zu haben. Ich habe die Erfahrung gemacht, bei den Vereinen, wo ich war, haben wir die sportlichen Ziele erreicht, sind aufgestiegen, haben auch einen Klassenerhalt geschafft. Das war jetzt Fortuna Düsseldorf zum Beispiel. Der Aufstieg war mit dem achtmeisten Budget und der Klassenerhalt war mit dem letzten Budget, Nummer 10 in der Bundesliga. Also es funktioniert, aber es bedarf natürlich gewisser Konstellationen, die eintreten müssen. Ich glaube aber, die Liga 2 in Österreich ist dazu geeignet, zu zeigen, dass es funktioniert, und deswegen sind wir angetreten.
Ich glaube, es gibt ja für einen gesunden Fußballverein so die Faustregel 40% des Umsatzes für Personalkosten.
Ein bisschen drauf an. Es gibt auch andere, die sagen, ihr habt dann viel zu hohe Verwaltungskosten, ihr müsst euer Geld dafür ausgeben, okay, worauf es ankommt, nämlich auf die Mannschaft. Aber ich sag mal, wenn man so nicht mehr als die Hälfte, würde ich vielleicht mal sagen, für die Mannschaft ausgibt, dann ist das eigentlich gesund. Im Endeffekt ist es aber eigentlich fast nur entscheidend, was unten bei rauskommt. Also wenn die Einnahmen entsprechend sind, dann kann natürlich auch noch mehr für den Kader ausgegeben werden. Aber ich glaube, es sollte eben immer im Verhältnis sein.
Wie gesund ist der KSV aktuell?
Wir sind auf dem Weg zur Gesundung, aber wir sind noch nicht da. Also wir haben in den vergangenen Jahren Verluste gesehen und gehabt. Und das wird auch eine Zeit brauchen, bis wir das drehen können.
Mhm. Die Lizenzierung in Österreich ist ja meistens vor allem auch für uns Medien ein großes Happening, weil immer irgendwas passiert. Ja. In Deutschland gefühlt ist das ja maximal eine Randnotiz, weil ja, da passt ja eh immer alles.
Doch, da gab es auch schon mal Faxe, die nicht durchgingen und so, aber das ist schon eine Weile her. Ja. Ja.
Kannst du das nachvollziehen? Als jemand, der in der DFL auch im Aufsichtsrat gesessen ist und so weiter, dass irgendwie in Österreich das offenbar für sehr, sehr viele sehr, sehr schwierig ist, eigentlich den Verein so aufzustellen, dass die Bundesliga sagt, passt schon?
Das kann ich nachvollziehen, weil natürlich der Unterschied, ich sag mal, im Verhältnis zwischen der Liga 2 in Österreich und der Liga 1 mit den Mitteln, mit denen man antritt oder mit der Basis, mit der man antritt, ist eine andere, als das zum Beispiel in Deutschland der Fall ist. In Deutschland gibt es eine größere Grundausstattung, die Kosten sind auch höher, aber es gibt eben eine größere Grundausstattung. Das heißt, es macht es einem ein bisschen leichter, dass man die Kriterien erfüllen kann. Von daher kann ich das schon nachvollziehen, dass das eine Anstrengung ist. Das wird auch bei uns eine Anstrengung sein. Das geht um infrastrukturelle Themen, die zwischen zweiter und erster Liga natürlich ein Unterschied sind. Jetzt haben wir zum Glück mit der Stadt bei uns einen Partner, der uns gesagt hat, dass er damit dabei ist und uns damit unterstützt. Aber ist ein Sprung zwischen der zweiten und der ersten Liga. Und den zu vollziehen, das bedarf Anstrengung. Also ich kann schon nachvollziehen, dass man da auch alles bündeln muss, was im Verein ist, um das hinzubekommen.
Mhm. Bleiben wir kurz beim Stadion. Was soll denn da passieren in nächster Zeit?
Wir müssen, um die Auflagen zu erfüllen, gibt es verschiedene Kriterien, die wir auch erfüllen müssen, die wir momentan noch nicht haben. Das ist zum Beispiel, dass der Gästebereich überdacht wird, dass eine Rasenheizung eingebaut wird, solche Themen. Und die müssen dann umgesetzt werden, wenn es soweit ist. Und die Stadt hat uns signalisiert, dass, wenn wir es schaffen, sie auch dabei ist, uns zu unterstützen. Also von daher sind wir da auf einem guten Weg, aber auch das muss dann noch gemacht werden.
Jetzt wird aktuell in der zweiten Liga sehr intensiv über eine Ligareform wieder diskutiert, eben auch aus dem Grund, weil viele Vereine sagen, geht sich finanziell so für uns nicht aus. Was ist denn eigentlich die ideale Größe für die österreichische zweite Liga? Hast du schon Gelegenheit gehabt, dir da ein Bild zu machen?
Also ich muss sagen, ich bin momentan damit beschäftigt, dass wir unsere Position in der aktuellen zweiten Liga finden und möchte mir jetzt noch kein Urteil erlauben, zu sagen, welches die bessere oder die beste Variante ist. Dafür muss ich auch noch mehr Gespräche führen und auch noch mehr lernen und noch mit mehr Protagonisten sprechen, wie deren Meinung und deren Argumente sind. Ich finde, wir haben eine sehr spannende Liga. Wir haben alles dabei. Wir haben Traditionsvereine, wir haben Aufsteigende, wir haben absteigende Bundesligisten, die sich auch nicht immer leicht tun. Also von daher ist viel gegeben, um den Fans Spaß zu machen und die Fans zu unterhalten. Und das nehme ich jetzt erstmal als gegeben. Wenn es da Themen gibt, muss ich mir da erst ein Bild machen.
Warum braucht der Fußball Transformation, deiner Meinung nach?
Wenn ich sehe, wie meine Kinder 8 und 6 Jahre alt Fußball konsumieren, wenn ich sehe, mit welchen Werten die aufwachsen, wenn ich sehe, wie ich selber Medien heute konsumiere und sehe auch, wie der Fußball sich momentan noch verhält, dann glaube ich, dass ich da was tun muss. Was ich damit meine ist, wir haben heute die Möglichkeit als Fußball, die Menschen 24 Stunden, 7 Tage die Woche zu erreichen, nicht nur in euren Sendungen, sondern auch dazwischen. Mhm. Wir können im Team mit den Medien Inhalte produzieren, die den Menschen Spaß machen, die ihnen gefällt. Das ist jetzt nicht nur, wie man Falkentanz tanzt, sondern eben auch zum Beispiel die Frage der Woche, die wir immer stellen oder so. Also es ist einfach unterhaltend. Mhm. Das können wir machen. Das wird aber auch von uns erwartet, weil wenn wir nicht immer wieder auf dem Handy erscheinen, dann wird man uns nicht als existent wahrnehmen. Ne? Also viele jüngere Menschen haben mir schon gesagt, das, was hier nicht drin ist, gibt's nicht. Und dann kann man sagen, ich stehe doch aber hier. Aber wenn man kein Profil da hat, dann funktioniert das nicht. Das sind so viele Umwandlungen, genauso was Werte angeht, dass wir, wenn die Natur sich ändert, aber unser Rasen immer noch grün ist, wird die Akzeptanz dafür, dass es bei uns noch grün ist, aber vielleicht irgendwo anders nicht mehr, wird sinken. Genauso, wenn es um Energie geht. Aber auch um wirtschaftlich vernünftiges Handeln. Ne? Wenn die Gesellschaften immer mehr dafür ausgeben müssen, ältere Menschen zu versorgen, soziale Leistungen zu geben, was sein wird, dann muss der Fußball sich rechtfertigen, warum er Unterstützung erfährt. Und da müssen wir was zurückgeben. Und das ist der Grund, warum ich glaube, dass wir uns transformieren müssen. Und wenn ich eben sehe, dass Vereine eben ihre Finanzen noch nicht im Griff haben oder zu wenig junge Spieler einsetzen oder solche Themen machen, dann glaube ich, ist das genau die Zeit, um das jetzt anzugehen und anzupacken und eben zu zeigen am Beispiel Kapfenberg, dass es geht. Mhm.
Ich stelle mir es allerdings schwierig vor, weil du den Content am Handy angesprochen hast. Da konkurriert ja jetzt nicht nur mit dem TSV Leoben, dem FC Liefering und dem SV Horn, sondern ja gleichzeitig auch mit Barcelona, genau. PSG und der NBA.
Genau.
Ist es dann überhaupt möglich, als Verein wie Kapfenberg anderen, besseren Content zu kreieren als Multimillionen, Milliarden Dollar Unternehmen?
Genau das ist die spannende Frage. Und gerade wir sind das Beispiel, das gezeigt hat, dass es geht. Wir haben mit einer Jubelszene in der Kabine, dem Falkentanz, bis heute 80 Millionen Menschen erreicht. Das gelingt uns nicht jede Woche. Und das waren auch ein paar glückliche Fügungen. Aber dieses Verhältnis zeigt ja, dass man gerade nicht, wenn man Barcelona ist, es trotzdem schaffen kann, heutzutage in ganz kurzer Zeit so eine Reichweite zu erzielen. Das hat dazu geführt, dass wir Follower in Frankreich haben, weil der Rapper des Liedes aus Frankreich kommt, mhm. die uns immer noch folgen. Wir haben eine Partnerschaft geschlossen mit einem YouTuber, weil wir einen Spieler gefunden haben, der für uns das Potenzial hat, dass er sportlich erfolgreich werden kann. Das ist die Haupt, sozusagen die Hauptmaßgabe gewesen. Aber dadurch haben wir jetzt Follower in Berlin und ganz verteilt über mehrere deutsche Teile, aber auch andere Länder. Mhm. Das heißt, als Kapfenberg in der zweiten Liga, in der Liga 2, kann ich das erreichen, dass ich diese Menschen interessiere und denen einen Inhalt gebe, der ihnen Spaß macht. Mhm. Also von daher ist es möglich, aber die Konkurrenz ist natürlich nicht nur Steiermark, das ist klar.
Kemal Ehren ist der Spieler, den du angesprochen hast mit Fante Pro. Ich glaube, hunderttausende YouTube-Views, die diese Videos machen regelmäßig. Ihr habt bei Instagram über 25.000 Follower. Die Frage ist nur, wie konvertiert man als Fußballverein dann all diese digitalen Fans in reale Fans. Es kommen zu einem Heimspiel in der Regel keine 1000 Leute.
Und das ist genau die spannende Frage, vor der wir gerade stehen. Ehrlicherweise haben wir die Antwort auch noch nicht und sind dabei, das zu probieren. Wir merken aber, dass wir Fortschritte machen. Und ich glaube, es ist in vielen Bereichen geht es erstmal um Reach, also Reichweite zu erzeugen. Und danach kommt eine Monetarisierung. Das bedarf aber erstmal einer langen Zeit des Probierens und der Investition. Wir sind jetzt der Zweitligist mit der größten Followerschaft von allen. Wir sind in ganz Österreich Nummer 8. Das haben wir jetzt in, für meine Verhältnisse, relativ kurzer Zeit geschafft. Sozusagen in unseren ersten 100 Tagen. Und mit vielen anderen Themen, die wir angestoßen haben, zum Thema Digitalisierung, zum Thema Diversität, kommen wir vielleicht auch noch später noch drauf. Und ich glaube, dass das jetzt erstmal die Zeit ist, wo wir Reichweite aufbauen müssen. Es gibt in Deutschland ein Beispiel, wo der FC Bayern über Jahre Reichweite aufgebaut hat und jetzt zum ersten Mal seine gesamten Testspiele dieses Sommers selber vermarktet hat, zu einem relativ geringen Preis. Aber da die Followerschaft schon inzwischen auf Hunderte von Millionen angestiegen ist, hat das dazu geführt, dass, ich weiß jetzt gar nicht, wie die Zahlen genau waren, aber ich sage jetzt mal 2-3 Millionen, ohne mich jetzt festzunageln, wie viel es jetzt tatsächlich waren, haben dann zu einer Monetarisierung geführt, dass die alle für einen geringen Eurobetrag das gebucht haben. Mhm. Und das ist eine Monetarisierung, die auf einem kleineren Level natürlich, aber irgendwann funktionieren kann. Aber es geht erstmal darum, dass wir Reichweite erzeugen müssen. Und daran arbeiten wir, indem wir eben diese Followerschaft nicht nur mit dem Falkentanz, sondern danach eben gehalten und ausgebaut haben, weil genauso schnell, wie du Follower gewinnen kannst, kannst du auch welche verlieren. Und das macht es eben so intensiv, dass einige Influencer an Burnout erkranken, wenn sie das eine gewisse Zeit gemacht haben, was ich total nachvollziehen kann. Als Organisation fällt es uns natürlich ein bisschen leichter, weil wir mehrere Protagonisten haben, die wir einbinden können und ein super Team dahinter, die da immer wieder mit neuen Ideen kommen. Aber so würde ich sagen, ist das aufgebaut. Also erst die Reichweite, da haben wir schon einen guten Schritt gemacht und dann im nächsten Schritt die Instrumente, um es zu monetarisieren.
Aber verstehe ich das richtig, dass es für diese Monetarisierung ja gar nicht zwingend notwendig muss, dass diese Menschen tatsächlich irgendwann in Kaffenberg in Natura, in Persona aufschlagen?
Genau. Also es ist, natürlich freuen wir uns, wenn wir es darüber schaffen, ein volles Stadion zu erzielen, und das ist sicherlich ein Ziel von uns. Aber es ist genauso herzlich willkommen, wenn jemand jetzt in München, Paris, Rom, wo auch immer, gesagt hat, ich finde die cool. Ich finde das, was die machen, mega. Ich habe einen Trick gesehen, den übe ich jetzt. Oder ich habe mich sozusagen da eingeguckt und ich finde die Protagonisten, das sind einfach gute Typen, die wir nebenbei gesagt haben. Also Spieler, die einfach Spaß machen, die für was stehen. Und ich kann mich mit denen identifizieren, dann kann das durchaus auch darüber hinausgehen.
Ich meine, es ist ja allgemein ein Phänomen, dass diese Schere zwischen jungen Menschen, die Fußball nur als Content konsumieren, und denen, die tatsächlich in das Stadion kommen, relativ weit auseinander geht. Das ist, ich sage jetzt einmal, in der Premier League kein Problem, weil da finden sich immer noch ein paar Hunderttausend oder Zehntausend, die Tickets wollen. Ist in einer Liga wie auch der österreichischen Bundesliga, aber vor allem der zweiten Liga, natürlich schon auch schwierig, wenn dann die Stadien leer sind, kommt der Content halt auch nicht so cool rüber, oder?
Ja, ich glaube aber nicht, dass das unterschiedliche Menschen sind. Also ich glaube auch, dass jemand, der ins Stadion geht, trotzdem Content über seinen Verein konsumiert. Also wir haben jetzt zum Beispiel, hat sich eine Ultragruppe gegründet vor kurzem, die auch ihre erste Choreo gemacht haben, seit ganz langer Zeit in Kapfenberg. Also da entsteht Kultur. Und das ist ja das, was wir mit Teilhabe meinen. Ne? Also dass man sich engagieren kann und als Fan den Verein nicht nur erlebt, passiv auch erleben kann, aber eben nicht nur, sondern auch aktiv mitgestalten kann, mit dabei sein kann und wir in den Dialog gehen. Natürlich in der Ultrakultur ist der Dialog begrenzt, ist klar, und das soll auch so sein. Aber diese beiden Fans sozusagen, die schließen sich, finde ich, nicht aus, weil sowohl derjenige, der ins Stadion geht, konsumiert, als auch der nicht ins Stadion geht, ein Bewusstsein dafür hat, dass es wichtig ist, dass im Stadion eine gute Stimmung ist. Also ich glaube, das kann zusammengehen. Und es ist nicht so, dass man sich darauf konzentrieren sollte, Fans über die ganze Welt zu haben und vergisst die Fans zu Hause. Ich glaube, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass man das allen Menschen ermöglicht. Wir versuchen, Teilhabe für junge Menschen zu ermöglichen, indem wir einfach sagen, wenn du unter 10 Jahre alt bist, kaufst du kein Ticket, sondern kommst umsonst rein. Mhm. Dein Trikot ist günstiger als das von Erwachsenen. Und wir wollen, dass du das erlebst, dass du von klein auf zum Fußball gehst, so wie ich das hatte mit meinem Vater. Und das kann es heute auch geben. Ich glaube, es ist kein Entweder-Oder, sondern es ist ein Und. Und wir müssen heute beides bedienen. So. Und natürlich ist die Idee, dass wir dann viele Menschen dazu kriegen, dass sie ins Stadion kommen. Aber es ist genauso, wie es eben heute auch nicht mehr geht, dass man nur noch ein Plakat aufhängt und sagt, heute Spiel, sondern man muss eben auch heute über verschiedene soziale Medien darauf aufmerksam machen, dass wir ein Heimspiel haben. Und auch das probieren wir gerade aus, was vor Ort funktioniert, was in der Region funktioniert. Und es ist ja eine starke Region, muss man ja sagen. Es ist ja nicht nur die Stadt Kapfenberg, sondern es sind ja auch weitere Städte, die da angeschlossen sind. Und das ist das, woran wir arbeiten. Also ich glaube, es geht zusammen.
Wie weit geht Teilhabe mit Mitsprache einher?
Muss mit Mitsprache einhergehen? Die Frage ist definiert, was ist Mitsprache? Also ist Mitsprache, ich möchte mich ausleben und als Fan bestimmen, welches soziale Engagement soll der Verein machen? Würde ich sagen, ja. Ist Mitsprache, ich möchte im Stadion einen Stimmungsbereich haben, wo ich meine Trommeln und was ich haben möchte, zeigen kann. Auch ja. Ist Teilhabe, dass ich bestimme, wer Geschäftsführer ist? Nein. Ist Teilhabe, dass ich bestimme, wie die Aufstellung aussieht? Auch nein. Warum? Weil das Entscheidungen sind, die so komplex sind, dass sie im Täglichen bewertet werden müssen. Ich muss als Trainer, muss ich überlegen in jedem Training, warum stelle ich den jetzt auf? Und dann habe ich 8 Einheiten gesehen und das als Fan habe ich ein Gefühl, welchen Spieler mir gefällt. Ja? Aber ich kann diesen Aufwand nicht betreiben. Deswegen gibt es jemanden, der das beruflich betreibt und macht und der diese Entscheidung treffen muss. Und genauso, wenn es um Geschäftsführer geht, muss ich die gesamten Entscheidungen mit allen Informationen, die dort getroffen wurden, bewerten können. Und das kann ich als Außenstehender nicht. Das kann man auch nicht verlangen, weil das kein Außenstehender machen kann. Deswegen sind das Entscheidungen, die müssen dann von den zuständigen Gremien getroffen werden. Aber diese Frage ist eine ganz spannende, weil das ja auch in der Gesellschaft eine Rolle spielt. Heute habe ich ja durch Informationen über alle Themen eigentlich die Möglichkeit, mich über alles zu informieren. Und deswegen natürlich auch zu kritisieren und zu sagen, diejenigen, die das da oben entscheiden, die haben ja gar nicht gesehen, was ich hier an Informationen in meinem Handy gerade gefunden habe. Jetzt mal unabhängig davon, ob die faktengetreu oder wie auch immer sind. Aber trotzdem informiert es die Menschen und das ist eigentlich gut, weil es ja eine hohe Transparenz ergibt. Genauso ist im Fußball aber auch, vielleicht war es bei uns sogar schon früher so, dass man natürlich sagt, natürlich kann ich das bewerten, wie der Verein geführt wird. Der wird schlecht geführt, weil wir sind Achter. Ne, so. Oder umgekehrt, der hat Verlust gemacht. Das kann ja so nicht weitergehen. Ja, oder wir haben 6-mal verloren, jetzt müssen alle rausgeschmissen werden. Das ist ja eine Emotion, die da eine Rolle spielt und die soll auch im Fußball eine Rolle spielen. Aber um eine stetige Entwicklung hinzukriegen, müssen wir Teilhabe, glaube ich, auf gewisse Bereiche konzentrieren und uns darauf auch mit den Fans verständigen. Zu sagen, dass da seid ihr, da spielt ihr eine Rolle. Da geht es um Außenwirkung des Vereins. Farbenwechsel des Vereins. Sollt ihr da mitsprechen? Ja. Namen zu tauschen, das ist die Kultur, das ist der Kern eines Vereins. Natürlich kann das nicht an den Fans vorbeigehen. Jeder Sponsor im Stadion, da kann man zum Beispiel drüber nachdenken, dass man sagt, das darf der Verein schon selber entscheiden, wenn es in gewissen Rahmen ist. Ja, wenn man sagt, also wir wollen jetzt zum Beispiel keine Firma, die, keine Ahnung, illegale Tätigkeiten macht, dann kann man das mit den Fans besprechen und darauf sich verständigen. Also die Werte festlegen, so wie man das eben bei allen Sachen tut. Und dann kann man auch diskutieren, was passiert, wenn Werte nicht eingehalten werden. Das ist Teilhabe, wie ich sie mir vorstelle. Mhm. Und ich glaube, das ist auch eine Möglichkeit, wie Teilhabe spannend ist, weil sie dann auch dazu führt, dass man sieht, wie man teilgehabt hat und das einen Effekt hat. Und das wollen wir auch aufbauen.
Glaubst du, nicht, dass es in ferner Zukunft schon noch in eine noch wesentlich extremere Richtung, was die Teilhabe angeht, gehen kann? Ich meine, es gibt ja auch schon immer wieder erste Experimente, wo es einfach Fan-Communities gibt, die sich halt in gewisser Weise in einen Verein einkaufen können und dann tatsächlich alles mitbestimmen können. Dass wir irgendwann einmal, jetzt vielleicht keinen Kapfenberger SV, aber Verein XY haben, der einer Fan-Community von 100.000 Leuten gehört, die monatlich eine geringe Summe einzahlen und dann tatsächlich abstimmen können, wer in der Startelf steht.
Also wenn es das geben kann, dann wird der sportliche Wettbewerb darüber entscheiden, welches das bessere Modell ist. Ich glaube, dass der Wunsch, der dahinter steht, aber jetzt gar nicht unbedingt ist, den ganzen Tag auf dem Trainingsplatz zu stehen und jede Trainingseinheit zu bewerten, sondern der Wunsch dahinter ist ja, seiner Liebe und seiner Begeisterung für Fußball Ausdruck zu verleihen. Und dieses am Wochenende, wenn man sagt, da hätte der mal gespielt, dann hätten wir auf jeden Fall gewonnen, ist ja auch das, was den Fußball ausmacht. Aber manchmal ist es auch so, dass einfach die Vorstellung manchmal schöner ist, als es tatsächlich zu tun. Und wenn man es getan hat und man merkt, man hat 6 Spiele verloren und man weiß jetzt gar nicht mehr, was man machen soll, dann ist dieser Zauber sozusagen auch ein bisschen verflogen. Deswegen, wenn Fans sich engagieren wollen und sich einbringen wollen und so aktiv einbringen wollen, auch vielleicht aus schlechten Erfahrungen, weil sie gesagt haben, wir waren diejenigen, die da waren als der Verein, das haben wir auch schon in vielen Ligen ja gesehen, wir waren da und haben den Verein gerettet. Ich habe es selber in Dresden erlebt. Die Fans haben einen klaren Plan entwickelt, wie dieser Verein saniert wird und praktisch so aufgestellt wird, dass er Gewinne macht. Und das, was Dynamo Dresden heute ist, war nicht ich in meiner Zeit, sondern war die Zusammenarbeit mit den Fans, die eine sehr klare Vorstellung davon hatten, wie das zu laufen hat. Und die auch Beiträge geleistet haben dafür im Übrigen. Ne? Also in Deutschland ist manchmal so, dass Traditionsvereine dazu neigen zu sagen, man muss jetzt den Verein retten, aber nicht wir als Mitglieder. Weil da gibt es ja auch Mittel für, ne? Die könnten eine Sonderumlage machen oder so. Das ist damals in Dresden passiert und davor habe ich ganz großen Respekt. Aber auch dann geht es wieder darum, dass man die Rollenverteilung wieder klar hat. Und die Frage, inwieweit Teilhabe möglich ist oder nicht, ist eine total spannende, die man auch diskutieren muss. Aber ich glaube, die sollte unter dem Hintergrund geführt werden, dass es eben für gewisse Aufgaben Menschen gibt, die das den ganzen Tag beruflich machen. Das heißt nicht immer, dass sie die bessere Lösung haben. Auch ein Trainer wird Fehler machen, auch ein Geschäftsführer wird Fehler machen. Das machen aber auch Fans. Und das macht den Fußball ja so schön, weil wenn wir keine Fehler hätten, dann wäre es nur halb so spannend.
Letzte Frage, die mit dem Thema zusammenhängt. 50+1. In Österreich orientiert man sich gefühlt ein bisschen einfach an dem, was in der deutschen Bundesliga passiert und bestimmt wird. Bist du ein Befürworter oder ein Gegner dieser Regelung?
Also die 50+1 Regel hat mich mein gesamtes berufliches Leben begleitet. Wir haben damals bei 1860 München eine Rettung nur erreichen können mit dem Einstieg des ersten ausländischen Investors. Dann habe ich in vielen Stationen viele Diskussionen darüber geführt und habe dann bei Hannover 96 mit Martin Kind jemanden getroffen, der praktisch auf dem anderen Anfang der 50+1 Regel war. Und nach den ganzen Erfahrungen, die ich gesammelt habe und nach den ganzen Themen, die ich gesehen habe, glaube ich, dass es nicht an der 50+1 Regel liegt, ob man Erfolg hat oder nicht, sondern es kommt darauf an, welches Management in einem Verein ist, wie die Verbindung zwischen Fans und dem Verein ist, wie die Verbindung des Vereins zwischen der Stadt ist und welche Idee man verfolgt. Und das kann gut sein, das können Vereine sehr erfolgreich machen. Das kann aber auch, wenn die 50+1 Regel eingehalten ist, sehr schlecht laufen. Und letztlich ist mein einziger Schluss aus den ganzen, muss ich fast sagen, Jahrzehnten, klingt jetzt ein bisschen alt, aber ist so, dass es im Prinzip nicht an der 50+1 Regel hängt, ob man erfolgreich ist oder nicht.
Das heißt im Umkehrschluss, man braucht sie nicht.
Na, ich finde die, also ich habe gesagt, es gab eine Phase, wo ich der Meinung war, dass man sie abschaffen sollte. Das war in der Phase von Corona. Das hatte aber den Grund, dass ich gesagt habe, wenn der Staat jetzt alle möglichen Berufe fördert, dann kann er eigentlich nicht den Profifußball fördern, weil es viele andere Themen gibt, die wichtiger sind erstmal als der Profifußball. Natürlich ist der Profifußball auch dem Gleichheitsgrundsatz, kriegt natürlich dann auch Hilfe, wie alle anderen auch. Aber ich hätte dann gedacht, dass der Fußball eigentlich moralisch, das war meine Einschränkung, erstmal sagen müsste, bevor ich Geld jetzt vom Staat nehme, muss ich erstmal alles tun, was ich tun kann. Und das hätte eben geheißen, man hätte auch externes Geld angenommen, wenn man das hätte kriegen können in der Phase. das war die einzige Zeit, wo ich sozusagen ein aktives Abschaffen der 50-plus-1-Regel als sinnvoll gesehen habe. Inzwischen ist es für mich so, sie kann bleiben, man kann sie abschaffen, weil auch wenn man sie abschafft, wird es nicht dazu führen, dass der Fußball automatisch besser wird. Auch es gibt Investoren, die Fehler machen. Wenn ich nach Chelsea gucke und mir angucke, was da passiert, das ist sicherlich dem Fußball nicht zuträglich. Aber genauso verliert Chelsea auch Spiele. Und da ist wieder der sportliche Wettbewerb. Von daher ist das das Tröstliche im Sport und gerade bei uns im Fußball, dass es keine Garantie gibt, egal wie viel Geld man sozusagen um die Ecke kommt, dass das mit sportlichem Erfolg zusammenhängt. Das ist meine tiefe Überzeugung. Von daher glaube ich, wenn mehrheitlich eine Gesellschaft oder eine Fußballgemeinde sagt, wie das in Deutschland der Fall ist oder auch hier in Österreich, wir wollen diese Regel, dann ist das gut. Aber ich sehe nicht in Italien, dass es weniger traditionsreiche Derbys gibt oder weniger Fußballkultur oder den Fans das egal ist, auf einmal wieder Fußball ist. Das nehme ich da überhaupt nicht wahr, im Gegenteil. Und von daher gibt es Argumente für beides. Wenn man sich entschieden hat, das zu haben, dann kann man es auch behalten.
Mhm. Nächstes Thema, Diversität. Mhm. Wann sehen wir eine Kapfenberger Frauenmannschaft, die, weiß nicht, vielleicht im Idealfall auch ganz oben einmal anklopft?
Also wir sind schon in den ersten Gesprächen mit einer Kooperation mit einer Frauenmannschaft. Das ist natürlich auch ein sensibles Thema, weil ich finde die Entwicklung, die es auch gerade in Deutschland gibt, dass jetzt Männervereine Frauenvereine übernehmen sozusagen und als Abteilung eingliedern und dann letztlich wie ein Männerverein führen und denen gar nicht die Entfaltungsmöglichkeit geben, die es bräuchte, um den Fußball für Frauen in die richtige Richtung zu bringen, finde ich eine schwierige Entwicklung. Das heißt, wir gucken gerade, welche Kooperationen da möglich sind. Wir haben Diversität auch so aufgebaut, dass wir gesagt haben, wir müssen auch erstmal anfangen zu gucken, was kann man als weiblicher Fan eigentlich alles erleben. Und da haben wir festgestellt, du hast bei uns nur die Möglichkeit, kleine Männersachen zu kaufen. Und das ist natürlich jetzt auch nicht divers. Deswegen haben wir gesagt, wir brauchen erstmal eine Frauenkollektion. Die gibt es schon, ja. Genau, die haben wir rausgebracht. Und das ist ein erster Teil der Diversität. Wir denken über eine Inklusionsmannschaft nach. Und wollen eben den Fußballsport nicht nur in diesem Bereich, wie er eben große Aufmerksamkeit erfährt, sondern in allen Bereichen integrieren. Und dann natürlich auch Diversität in der Vereinsführung, in der Verwaltung in den Bereichen, da engagierten Frauen die Möglichkeiten geben, ihre Ideen einzubringen, weil nachweislich sind einfach diverse Teams besser, kreativer. Und das brauchen wir, wenn wir aufholen wollen. Das ist sozusagen ein ganz eigenes Interesse, dass wir einfach das beste Team, egal welches Geschlecht oder welche sexuelle Orientierung oder welche Hautfarbe oder welche Religion du hast, ist für uns wichtig, dass wir die besten Ideen zusammenbringen, damit wir die eben mehr Mittel haben, schlagen können.
In Kapfenberg haben 35% die FPÖ gewählt. Die Frage ist, wie viel Kapfenberger überhaupt Interesse an Diversität haben, oder?
Also ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen, mit den Menschen, mit denen ich spreche, dass viele Menschen das als wichtig erachten. Ich glaube aber, das Schöne ist, dass der Fußball über sportlichen Erfolg und über Erfolg des Vereins einfach auch den Wert von Diversität zeigen kann. Wir sind eine Plattform, die einerseits für Gruppen da sein kann, aber eben auch für Inhalte. Und wenn wir zeigen, dass du als diverser Verein viele nicht diverse Vereine schlägst, ist es ein schönes Beispiel, um zu zeigen, welchen Wert das hat für uns. Und ich glaube ja, in Gesellschaften wie unseren, da nehme ich jetzt mal die deutsche Gesellschaft, die österreichische Gesellschaft und praktisch die aller europäischen Länder zusammen, ist ja gar nicht mehr die Frage, ob es Diversität geben sollte oder ob es Einwanderung geben sollte, sondern wir brauchen die ja. Das ist ja sozusagen einfach mal ein Fakt. Und die Frage ist, wie man die gestaltet. Und da gibt es sicherlich Möglichkeiten, darüber zu diskutieren. Und da gibt es sicherlich auch kritische Punkte, die man beachten muss. Aber wir als Fußball haben das Privileg, dass wir uns einfach auf den sportlichen Erfolg konzentrieren können, zeigen können, dass wir mit einem diversen Team, und ich kenne keine Fußballmannschaft, die nicht divers ist, also jetzt mal vom Geschlecht wegen der Regelung abgesehen, aber ansonsten sind das ganz unterschiedliche Herkünfte, unterschiedliche Sprachen. Und genau das macht die beste Mannschaft aus. Ne? Also eine rein steiermarkische Mannschaft, das ist per se nicht so erfolgsversprechend, als wenn es eine Diverse wäre.
Ich meine, ich könnte jetzt Athletic Bilbao gegenhalten, aber es genau, ist natürlich, ja. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja.
Genau, aber das ist auch ein hoher Aufwand, der da betrieben wird, um eine Nationalmannschaft im Baskenland zu erzeugen. Und das macht den Fußball ja auch aus, dass da unterschiedliche Elemente reinkommen. Ne? Und das ist so interessant, auch das so zusammenzustellen, dass da was wirklich Tolles bei rauskommt. Und da bin ich sehr froh, dass wir unseren Trainer haben, Ismail Atalan, der da immer eine gute Mischung findet.
Du hast vorher zum Thema Frauenfußball einen interessanten Punkt angesprochen, finde ich. Man hat irgendwie das Gefühl, aktuell ist es, Männer machen Frauenfußball für Frauen, oder?
Ja, es ist so ein bisschen, ich habe das Gefühl, also es ist auch nur, ich kann das jetzt nicht empirisch oder mit Daten belegen, aber ich habe das Gefühl, man bemächtigt sich so ein bisschen dessen, was der Frauenfußball oder Fußball für Frauen sein kann, nämlich ein bisschen anders und ein bisschen eine andere Art Fußball zu erleben. Und dessen wird sich jetzt gerade bemächtigt, als so, ach, das ist ja eine interessante Abteilung, die nehmen wir mal mit dazu. Das passt ganz gut zu unserem Wachstumskonzept. Aber das heißt eben, es muss auch tatsächlich anders sein. Und ich glaube, keine
Kopie des Männerfußballs.
Genau. Und ja. Ich glaube, dass diesen Freiraum, den der Fußball für Frauen braucht, dass Männer nicht dazu neigen, den zu geben, etwas pauschal. Mhm. Und ich glaube, dass es spannend wird zu sehen, wir haben zum Beispiel bei einer Konferenz waren wir, wo es darum ging, um das Thema. Und bei Olympique Lyon, die Michelle ist da eine Investorin, die gesagt hat, ich mache das von Grund auf und ich will nicht einen Olympique Lyon Männerverein haben, sondern ich kaufe jetzt die Marke raus. Also sie hat das sehr aggressiv als Investorin gemacht und hat gesagt, ich frage mich jetzt mal grundsätzlich, was brauchen wir eigentlich für einen eigenständigen Frauenfußball? Und hat gesagt, das fängt mit Schuhen an. Und hat gesagt, die Schuhe sind auch wieder nur Männerschuhe in kleiner, aber die Physiognomie einer Frau ist eine andere als die bei Männern. Das heißt, die brauchen eine andere Statik, also einen anderen Schuhkonzeption. Da geht's mal los. Und so hat die das angefangen. Und das ist ein ganz spannender Ansatz, das wirklich eigen zu denken. Und ich glaube, wenn wir das eigen denken, dann kann der Fußball für Frauen uns unheimlich viel geben, was unterhaltend ist und auch vielleicht Menschen anspricht, denen der Männerfußball, wie er jetzt momentan ist, mit seinen Ritualen und seinen Riten, die über Jahrhunderte festgelegt wurden, vielleicht gar nicht mehr erreicht.
Glaubst du nicht, dass vor allem auch der Frauenfußball inzwischen ein so großer Wirtschaftszweig ist, dass der Zug schon längst abgefahren ist?
Dass auch da wieder, dass der sportliche Erfolg zeigen kann, dass das eine Berechtigung hat. Ich glaube, das ist ein Trend, hast du total recht, der sich gerade entwickelt. Aber ich würde da nicht aufgeben wollen, wenn ich glaube, dass das möglich ist.
Gut so, ja. Ja. Nachhaltigkeit. Mhm. Wie kann ein Fußballverein nachhaltig arbeiten, nachhaltig sein?
Also wir interpretieren Nachhaltigkeit ja erstmal als eine Art des Umgangs und nicht in der Absolutheit, dass du die ultimative Nachhaltigkeit in 5 Jahren erreicht hast, sondern das ist eine Haltung, im Zweifelsfall zu versuchen, die nachhaltigere Lösung zu wählen. Das hat mit vielen Themen zu tun. Fußballvereine verbrauchen Wasser, Energie, erzeugen Abfall, sorgen für Reiseverkehre, das kennen wir ja alles. Ich glaube, dass wenn wir versuchen, an Lösungen zu arbeiten, die dazu einen Beitrag leisten, dann sind wir auf einem guten Weg. Und das soll auch nicht sein, dass wir der Apostel sind, sozusagen, was dieses Thema angeht. Aber dass wir für uns probieren, das zu machen. Wir haben jetzt einen kleinen Schritt gemacht. Das sind kleine, ich glaube, viele kleine Schritte. Einer war jetzt, Mehrwegbecher einzuführen. Das ist jetzt nicht die Welt neu erfunden. Aber A, sehen die toll aus. Und B, ist es einfach ein kleiner Schritt. Und so versuchen wir, Schritt für Schritt zu gucken, wenn wir was treffen, zu sagen, machen wir das A oder B und dann versuchen wir eben das Nachhaltige zu machen. Der andere Aspekt ist die wirtschaftliche Nachhaltigkeit, die ich schon angesprochen habe. Wir müssen unsere Zahlen in den Griff kriegen, weil nur dann macht das alles andere Sinn und wir können weiter eben sportlichen Erfolg sorgen und eine Plattform sein. Das sind eigentlich so die Elemente, die wir da haben. Mhm.
Würdest du dir wünschen, dass es da tatsächlich auch einfach mehr Lizenzkriterien gibt, was vor allem die ökologische Nachhaltigkeit angeht? Dass vielleicht die Vereine ein bisschen mehr zu ihrem Glück oder zu handeln gezwungen werden müssen?
Also beim wirtschaftlichen und finanziellen hat man gesehen, dass sich das positiv auswirkt, dass wenn man dazu gezwungen wird, dass es manchmal eine ganz gute Ausrede ist, zu sagen, ja sorry, das ist die Lizenzierung, muss ich machen. Ne? Und ich glaube auch, dass das, was diesen Bereich angeht, übrigens auch, was den Bereich Diversität angeht, dass gewisse Regelungen da zwar Freiheit einschränken, aber manchmal einfach notwendig sind, um eine Wandlung herbeizuführen, weil wir eben oft auf Regeln reagieren. Ne? Und das könnte durchaus ein Ansatz sein.
Abschließende Frage. Wann hast du das Gefühl, dass deine Mission in Kapfenberg erfolgreich war? Gibt es so ein finales Ziel, auf das du hinarbeitest, ein Ende der Vision, also etwas, wo du sagst, okay, wenn der Verein so und so und so und so dasteht, dann kann ich sagen, passt, ich bin raus, es ist alles erledigt.
Das ist eine spannende Frage. Ich würde nicht sagen, dass es das Ende ist, aber ich würde sagen, wo ich habe sofort ein Bild jetzt im Kopf, was du jetzt beschrieben hast, wo ich eine unheimliche Zufriedenheit spüren würde. So, ja? Das wäre ein ausverkauftes Stadion, tolle Choreo vorm Spiel. Wir haben ein ganz familienlastiges, diverses Publikum bei uns im Stadion. Die Mannschaft läuft auf. Wir haben Spielen um den Aufstieg. Ist das entscheidende Spiel. Wir haben genauso viele Spieler in der ersten Mannschaft aus der Akademie, wie wir es jetzt momentan haben. Wir sind alle super nervös. Spielen das Spiel. Ich sehe im Spiel den Plan, den der Trainer Ismail Atalan mir erzählt hat, als ich ihn zum ersten angesprochen habe und er mich gefragt hat, was wollen wir für eine Mannschaft zusammenstellen, und ich gesagt habe, das muss eine sein, die aufsteigen kann. Also die Jungs spielen das und wir machen vielleicht so ein Tor, wie wir es jetzt in Volzberg war es gemacht haben, dass in der letzten Minute der Innenverteidiger einen Doppelpass am 16er spielt, den in die Mitte flankt, unser Stürmer da steht, frei das Ding reinschiebt und wir damit die Meisterschaft gewonnen haben. Ich glaube, wenn das eintritt, dann habe ich ein großes Zufriedenheitsgefühl.
Sehr gut. Dann wünschen wir dir auf jeden Fall viel Glück dabei.
Dankeschön.
Auch bei allen anderen großen Vorhaben, die du in Kapfenberg hast. Ich danke dir für das wirklich spannende Gespräch.
Danke sehr.
Das war die Zweierkonferenz Spezial mit Robert Schäfer. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.